Wir beide sind Pandemiegewinner. Punkt, jetzt ist es raus. Aber ihr da draußen, die ihr den Kampf gegen rechts anführt und gegen Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, ihr, meine Freunde, Miro Dietrich, ihr seid genau solche Pandemiegewinner. Was macht ihr eigentlich ohne Pandemie? So, damit ist die Sendung für heute beendet. Die nächsten 20 Seiten kannst du alleine vorlesen.
Ja, reicht auch.
Ich habe keine Lust mehr darauf.
Insbesondere für die Friseure, ne? Klar. Sondern auch erschließt aus, dass Alten- und Pflegeheime dann nochmal Besuchsverbote aussprechen müssen. Wer ist denn jetzt eigentlich der Schwurbler?
Echt? Krass. Habe ich ja gar nicht mitbekommen.
War auch nicht so. Als Minderheit fordern viele ja schnell irgendwie ihre Rechte ein. Ist ja auch ihr gutes Recht. Aber dann gehört man plötzlich zur Mehrheit und dann ist die Solidarität zur Minderheit plötzlich wie weggeblasen.
Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Der alternativlose Podcast.
Wir schreiben mal wieder Donnerstag. Heute ist der 24. Februar 2022, Folge 118. Und mein Name ist Benjamin Golmer, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und hören Sie das auch? Das ist Vogelzwitschern. Und riechen Sie das auch? Das Blumen blühen? Ja, das ist der Frühling der Freiheiten. Politische Kehrtwende. Und Markus Söder hat's vorgemacht.
Wir verzichten generell drauf, Tipps anderen zu geben, kommt nicht mehr schwer an. Gibt nur Ärger.
Ja, so viel also zur Utopie und jetzt zurück zur Dystopie, die manche von uns auch gerne Realität nennen. Also Marcel, ich weiß ja nicht genau, in welchem Land du so lebst, aber in meinem Land ist das mit den Freiheiten und den Maßnahmen so seine Sache.
Ich habe ja jetzt dir das noch gar nicht erzählt. Ich habe jetzt die dänische Staatsbürgerschaft. Gott dag til Dansmark. Nee, Scherz. Sorry.
Mein Bedauern. Wobei ich sagen muss, manchmal fällt es ja tatsächlich schwer, sich das Grinsen zu verkneifen, wenn mal wieder eine Verschwörungstheorie von 2020 oder 2021 die politische Realität geworden ist. Mhm. Und genau diesem Thema werden wir uns heute auch widmen, nämlich Verschwörungstheorien, bei denen die vermeintlichen Schwurbler am Ende doch Recht behalten haben.
Und wir haben heute eine ganz besondere Sendung mit Ihnen vor. Wir haben ganz viele Superlativen heute. Zum Beispiel haben wir so viele Einblendungen und Videos wie noch nie in einer Folge von Basta Berlin. Und wir lassen heute Leute zu Wort kommen, die es sonst vielleicht eher nicht in eine Episode geschafft haben, weil sie in der medialen Öffentlichkeit als Verschwörungstheoretiker gelten.
Karl Lauterbach, Jens Spahn, Mücki Mückstein?
Nee, die anderen, die sogar manchmal recht hatten.
Ach, meinst du Wolfgang Wodak oder Doc Uli?
Na, exakt.
Wunderbar, darum wird es also heute gehen. Es wird um undenkbare Corona-Maßnahmen gehen, die Schwurbler und Aluhüter am Horizont gesehen haben und die dann tatsächlich umgesetzt wurden. Wir haben noch einen interessanten Versuch beim WDR-Format Quarks. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht sagen. Also wenn Quarks kommt, dann wissen die Leute, heute geht's richtig zur Sache.
Es wird wissenschaftlich, ja.
Außerdem geht's um die Aspiration. Was genau ist da eigentlich, warum ist das so umstritten und welche wirklich bahnbrechende Änderung hat es vergangene Woche beim Thema Aspiration gegeben?
Wir starten wieder mit unserem Zuschauerfeedback. Unsere Adresse basta-berlin@snanews.de. Und zuerst einmal müssen wir Ihnen erstmal Respekt zollen und vielen Dank sagen. Denn wir haben ja in unserer vergangenen Episode, da hatten wir Ihnen ja einen Webtipp vom ZDF empfohlen. Inside Politics hieß das.
Das hatte sehr, sehr viele Kommentare. Über 800 waren es. Und wir wollten mal schauen, ob wir mit vereinter Basta Berlin Power es eigentlich schaffen, noch mehr Kommentare zu erreichen. Marcel Joppa hat gerade gesagt, Mensch, toll haben Sie das gemacht. Und ich muss sagen, danke an alle, die mitgemacht haben. Und fahren Sie einfach zur Hölle an alle, die nicht mitgemacht haben. Wir haben es nämlich nicht geschafft. Also ja. Ich habe letzte Sendung gesagt, wir zeigen dir mal, was eine Hake ist und wer die Power, die Macht im Land hat. Ja, und was ist er, hat die Macht?
Das ist peinlich. Aber sehr knapp. Also Inside Politics hatte ungefähr 860 Klicks unter dem Video. Wir sind auf knapp 840 gekommen. Jetzt muss man dazu sagen, dass Inside Politics ungefähr dreimal so viele Klicks hatte. Also ich finde, dafür ist das schon echt gut mit den Kommentaren.
Ja, es war schon gut und sie haben da wirklich schön mitgemacht. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht noch aufholen könnten. Der Beitrag von ihm ist ja viel älter. Also gehen Sie einfach nochmal in das alte Video, Folge 117, schreiben Sie noch irgendeinen Stuss, zum Beispiel Herr Golme soll endlich zur Hölle fahren, dann schaffen wir das schon noch. Und wenn das nicht klappt, meine Güte, dann kommentiere ich halt. Also ich habe mindestens 3 YouTube-Accounts. Dann mache ich das klar. Ich mache das. Ich verspreche, wenn Sie es nicht machen, dann werde ich es machen. Zur nächsten Sendung werden wir Ihnen dann wirklich, wir werden über 1000 Kommentare haben, habe ich gerade beschlossen.
Unter diesem Video auch.
Nein, wahrscheinlich nicht. Ich glaube übrigens, man kann ja auch nur kommentieren, wenn man ein Google-Konto hat.
Das kann sein.
Ich glaube schon, oder?
Bin mir nicht sicher.
Ja, ich mir aber doch relativ. Dementsprechend spricht das natürlich auch für Sie, wenn Sie nicht kommentieren konnten.
Verstehe. Aber hatten wir das Ganze nicht auch sogar noch mit einer Frage verbunden?
Richtig. Wir hatten Sie aufgerufen, sich mal Gedanken zu machen. Ich selber weiß es zum Beispiel nicht. Wofür steht ZDF eigentlich? Ich hatte dann auch ein bisschen überlegt, Zensur der Fressefreiheit, könnte es das sein? Und sie haben aber auch schöne Vorschläge gebracht. Da wäre zum Beispiel Zentrale der Finsternis, zweifelhaftes deutsches Fernsehen.
Was? Ganz schön fand ich auch Zerstörer der Freiheit. Oder Zentrale Durchfallfabrik.
Ja, wofür steht eigentlich ARD? Wissen Sie es?
Anarchische Durchfall. Nein, lassen wir das jetzt bitte.
Ja, wissen Sie es? Das Erste, damals konnte man noch nicht so gut schreiben. Das war die ganz alte Rechtschreibreform.
Das Erste.
Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Sie können auch hier wieder kommentieren. Das bringt uns dann vielleicht ein bisschen mehr Reichweite und sichert Herrn Joppers Arbeitsplatz.
Naja, und es bringt Spaß. Ich finde, ARD können wir jetzt auch mal. Was heißt denn ARD? Kommentieren Sie das doch mal gerne drunter. So. Weiter geht's mit einer E-Mail von Arno. Und es geht noch mal um die Entwicklung in Kanada, über die wir Sie natürlich dann auch auf dem Laufenden halten wollen. Und die dortigen Trucker mit ihren Protesten. Ich würde sagen, für die ist es richtig eng geworden.
Arno schreibt, nachdem die kanadische Regierung die friedlichen Proteste für illegal erklärt hat, da grätsche ich jetzt mal rein.
Bitte.
Also, nur mal so ein Gedanke, ich provoziere Sie jetzt mal. Die kanadischen Trucker-Proteste sind also friedlich. Wenn da also die Innenstadt über viele Wochen blockiert wird, man nicht mehr reinkommt, nicht mehr rauskommt, dementsprechend ja auch so ein bisschen die Bevölkerung in Geiselhaft nimmt, immer mal wieder hupt, und ja, es wurde auch gehupt, dann ist das friedlich. Aber wenn beispielsweise diese Klimaaktivisten sich auf die Autobahn setzen und da die Autobahn blockieren, dann ist das nicht mehr friedlich, sondern eine Straftat. Also für alle, die dieses Denkmuster verfolgen, muss ich leider sagen, sie suchen sich den Protest schon ganz genau aus, den sie gut finden und der friedlich für sie ist. Man kann auch sagen, beides ist eine Form von Gewalt, weil man Menschen gewaltsam daran hindert, etwas zu tun, was sie gerne tun wollen. Man kann aber auch sagen, beide Proteste sind legitim. Spannende Frage, wie ich finde.
Also ich glaube, dass viele jetzt sagen werden, also wer hat denn hier wen in Geiselhaft genommen? Wahrscheinlich die Politik, die vielen Leute mit den Corona-Maßnahmen. Das ist natürlich auch eine Denkweise, die durchaus vertretbar ist. Und zweitens, da gebe ich dir völlig recht, es wird ja auch immer wieder gesagt, mit Blick auf die Klimaaktivisten, warum dürfen die das eigentlich? Und wenn montags spazieren gegangen wird, dann schaut da die Politik drauf. Ist richtig, zweierlei Maßmessen finden wir nicht gut. Also entweder beides gut oder beides scheiße. Punkt. Was die Ziele jetzt angeht, darüber kann man anderweitig diskutieren.
Also was ich jetzt selber darüber denke, steht auch auf einem anderen Blatt als das, was ich jetzt gerade sage. Die dürfen sich selber denken, was ich denke. Vielleicht erraten sie es ja sogar. Aber ich will nur mal darauf hinweisen, Mr. Trudeau ist natürlich auch nicht in einer ganz einfachen Situation. Wenn er jetzt beispielsweise diese Trucker-Proteste gutheißt oder ihnen Erfolg gibt, indem er mit ihnen verhandelt und ihre Forderungen erfüllt, dann könnte es ja durchaus sein, dass das auch nachgeahmt wird. Dass dann beim nächsten Mal vielleicht keine Trucker kommen, sondern Menschen mit Traktoren oder Menschen, die sich einfach festkleben permanent. Das heißt, die Politik fürchtet, dass sie erpressbar wird. Und das ist ja auch der Grund, warum die Klimaaktivisten in der Breite der Politik auch kritisch gesehen werden.
Wobei in dem Fall Trudeau das eigentlich gar nicht hätte machen müssen, weil eigentlich hat die Politik ja schon beigesteuert, weil in vielen kanadischen Provinzen, da hat die Politik ja bereits angekündigt, Corona-Maßnahmen zu lockern. Und das war eigentlich schon alles soweit gut und dann kommt Trudeau. Und ich glaube, darauf wollte Arno da noch eingehen, weil es geht nämlich um Pinke-Pinke.
Ungeachtet dessen, was ich gerade gesagt habe, ist das natürlich tatsächlich erschreckend, was da passiert, wenn es dann eben darum geht, dass Bankkonten eingefroren werden und die Konsequenzen, die Arno schildert. Deswegen lesen wir hier einfach mal weiter. Also, friedliche Proteste für illegal erklärt, wird diese Verordnung damit begründet, die Finanzierung der Proteste unterbinden zu wollen. All diese Maßnahmen erfordern kein Gerichtsverfahren. Das bedeutet, die Regierung hat sich ermächtigt, den Banken eine Liste von Personen vorzulegen, deren Eigentum die Banken dann zu blockieren haben.
Und weiter heißt es, die praktische Konsequenz, die unschwer zu erkennen ist, wenn man jemals mit Banken zu tun hatte, ist, dass die Banken den betroffenen Personen, sofern sie kein größeres Vermögen besitzen, schlicht die Konten kündigen werden. Und wer auf diesen Listen gelandet ist, dürfte auch das Problem haben, jemals wieder ein Konto einrichten zu können.
Ja, und so hat Justin Trudeau also Notstandsgesetze erlassen bzw. durchgesetzt und bittet jetzt auch um die Verlängerung. Den aktuellen Stand kenne ich nicht. Verlängerung, darum bittet er. Das war der Stand gestern.
Ich meine,
dass das alles komplett spooky ist, das wissen wir doch. Also das brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Also auch wenn beispielsweise, haben wir gerade in der Redaktion drüber gesprochen, der Verkehrsforscher Kai Nagel sagt, in der Stadt Köln sind die Menschen sehr viel mobiler, sehr viel mehr draußen als sonst. Dann kann man sagen, gut, dass wir das gesamte Pandemiewissen zusammenfassen. Dass wir also wissen, in welchem Lockdown die Menschen sich wie viel noch bewegt haben. Dann wissen wir, welche Maßnahmen zur Mobilitätseinschränkung geführt haben. Das kann man ja so sehen. Man könnte aber auch sagen, dass es schon ganz schön gruselig ist, wenn Mobilfunkanbieter solche Daten herausgeben. Dann könnte der Staat vielleicht in Zukunft sogar in Echtzeit wissen, wo sich wer aufhält und in welche Richtung sich Gruppen bewegen. Und dann würde es natürlich viel einfacher fallen, solche Maßnahmen dann zu treffen und möglicherweise Proteste im Vorfeld, wenn sie sich bilden, niederzuschlagen. Die Alternative wäre für Demonstranten natürlich, dass sie komplett ohne Telefon auf Demonstration gehen. Aber waren Sie schon mal ohne Telefon auf einer Demonstration? Gerade auf einem Spaziergang, der möglicherweise mobil ist, wo man nie genau weiß, wo er gerade ist, dann braucht man ja das Telefon, um sich zu koordinieren. Ja. Und meine Güte, Leute, wie oft haben wir damals gehört, arabischer Frühling, ist das nicht alles herrlich, was im arabischen Frühling passiert? Und schwenkt die grüne Fahne und ist das nicht toll? Und haben wir nicht gelesen, wie die sozialen Netzwerke dafür benutzt wurden? Oder Facebook oder dies oder das? Da war das alles eine feine Angelegenheit.
Belarus
aber
auch.
Aber wenn beispielsweise Telegram genutzt wird, um regierungskritische Proteste in Deutschland durchzuführen, dann ruft Markus Söder doch tatsächlich daran, danach, dass man Telegram mit Geoblocking in Deutschland vertreiben sollte. Und dann lese ich beispielsweise in diesen verschwörungstheoretischen Analysezentren, die sich zum Teil ja neu gebildet haben. Herzlichen Glückwunsch, ein paar Arbeitsplätze geschaffen mit einem höheren Budget. Habt ihr toll gemacht. Ihr seid genauso Pandemiegewinner, wie wir das sind. Wir beide sind Pandemiegewinner. Punkt, jetzt ist es raus. Aber ihr da draußen, die ihr den Kampf gegen rechts anführt und gegen Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, ihr, meine Freunde, Miro Dietrich, ihr seid genau solche Pandemiegewinner. Was macht ihr eigentlich ohne Pandemie? Was macht ihr eigentlich ohne Nazis? Ist das wirklich noch im Interesse, dass es keine Nazis mehr gibt? Na, okay, dann müsst ihr aber vielleicht zur Müllabfuhr. Seid ihr im politischen Sinne jetzt schon. Aber wenn ich bei denen lese, Marcel, wenn ich bei denen lese, hier, das wurde bei Telegram so und so kommentiert und da geht man in die Kommentare rein, da sind schon 800 Kommentare zu dem Thema und die sagen das und das und das. Nicht schlecht, gute Leistung. Wisst ihr, was bei mir steht, wenn ich die Kommentare von Boris Reitschuster lesen will, kann ich euch gerne sagen. Lieber Miro Dietrich, liebe Experten für Verschwörungstheorien und ähnliches, wenn ich hier auf den Telegram-Kanal von Boris Reitschuster gehe und dann gehe ich mal auf die 201 Kommentare zu einem Beitrag von ihm, wisst ihr, was da steht? This message can't be displayed on Telegram apps. Download from the Google Play Store. This message, da steht da 200 Mal. Ich kann mir die Kommentare von Herrn Reitschuster auf meinem Telefon nicht angucken. Woran liegt denn das eigentlich? Könnt ihr mir das vielleicht mal erklären? Und dann können wir nochmal darüber reden, wie frei die Presse eigentlich ist. Dann können wir darüber reden, welche privatwirtschaftlichen Entscheidungen es eigentlich geben darf, um sowas einzuschränken. So, damit ist die Sendung für heute beendet. Die nächsten 20 Seiten kannst du alleine vorlesen.
Ach,
ich
habe auch
keine Lust mehr darauf. So, jetzt können Sie vielleicht denken, was ich zum Thema Trudeau wirklich denke.
Und ich meine, wo du ja auch recht hast, wenn wir da nochmal drin den Bogen spannen, natürlich gibt es in Kanada im Moment auch eine gespaltene Gesellschaft, genau wie es sie auch hier im Moment gibt. Und da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, was haben diese scheiß Truckfahrer denn da auf meiner Kreuzung zu tun? Die sollen bitte schön weg und was Trudeau macht, ist richtig. Auch die gibt es natürlich, die Medien in Deutschland berichten ja auch durchaus ähnlich wie die kanadischen Medien, wenn es um Maßnahmen geht.
Ich muss sagen, in der Vorbereitung unserer Sendung fand ich dich wirklich hoffnungsvoll. Da lese ich also vor, die Zeit habe vor wenigen Tagen geschrieben, Kanada hat seine Unschuld verloren. Und dann meinst du, ja, die Zeit unkt auch schon, dass Trudeau ein Problem bekommen
hat. Nein, das hat sie nicht getan.
Okay.
Sie hat nur gesagt, dass die Stimmung in der Bevölkerung nicht mehr dieses friedliebende, liberale, alle offen ist, sondern dass es da auch einen Keil gegeben hat. Wer diesen Keil jetzt gesetzt hat, das hat die Zeit natürlich jetzt nicht konkretisiert.
Aber du siehst es als Zeichen der Hoffnung, dass die Zeit sowas schreibt.
Dass sie es erkennt, sagen wir es mal so. Also, dass nicht alles eitel Sonnenschein mehr ist. Ja, aber ich denke, das haben viele Medien in Deutschland auch erkannt. Wir machen weiter. Und zwar wieder zurück nach Deutschland. Da kennen wir uns nämlich aus.
In Kanada kennst du dich nicht aus. Das ist mir auch schon aufgefallen. Was soll denn das heißen, da kennen wir uns aus, wenn du von Kanada nach Deutschland gehst? Wir kennen uns überall aus.
Entschuldigung, natürlich, richtig. Aber übrigens auch, weil sie uns immer aus Kanada schreiben. Das finde ich richtig klasse.
Ja.
Freiheitsliebend, das ist jetzt nochmal so ein Thema. Unter unsere vergangene Folge 117, da hatte unsere Zuschauerin Irina einen längeren Text geschrieben, den wir jetzt auch ganz gerne mal aufgreifen möchten.
Sie schreibt, das Thema Kinder und Jugendliche in der Pandemie geht mir sehr ans Herz, da ich eine 12-jährige Tochter und einen 19-jährigen Sohn habe. Es ist manchmal sehr schwer, meinen Sohn zu motivieren, der aus eigener Überzeugung nicht geimpft ist und aus diesem Grund seit November nicht mehr trainieren darf.
Vorher habe Irinas Sohn eben 5-mal die Woche Fußball trainiert. Jetzt schreibt sie, ich höre leider nichts von Lockerung in den Bereichen. Man spricht dauernd nur von der Gastronomie, von dem Einzelhandel, Kulturveranstaltungen, was auf jeden Fall auch sehr wichtig für die Wirtschaft und die Bevölkerung ist. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr zu dem Bereich da nochmal nachrecherchieren könntet.
Das hat Herr Joppa getan und ich sag's mal so, es gibt gute und schlechte Nachrichten, aber freuen sich nicht so früh, in der Pandemie gibt's keine guten Nachrichten. Mannschaftssport soll in den meisten Bundesländern sehr bald wieder möglich sein, auch ohne 2G+, also nicht nur für Geimpfte und Genesene. Problem, es wird dann wohl 3G gelten.
Ja, in Bayern wurde das, soweit ich weiß, am 17. Februar bereits umgesetzt. Leider wissen wir jetzt nicht, aus welchem Bundesland Irina kommt. Im Freistaat, da kann ihr Sohn dann jetzt wenigstens mit einem tagesaktuellen Test dann noch kicken. Gleiches müsste übrigens auch in NRW gelten. Ja, und wie wir das kennen, meist ist es so, einige Bundesländer preschen vor, die anderen machen es nach.
Ja, aber offiziell ist das dann doch auch nicht unbedingt die Freiheit, die wir uns so vorstellen und die wir eigentlich gewohnt sind. In den Umkleidekabinen soll wohl häufiger noch die Maske getragen werden müssen. Also ich habe selber 10, 12 Jahre Jugendfußball gespielt. Ich glaube nicht, dass da eine Maske getragen wird.
Aber vielleicht möchte man die tragen. Weißt du noch, wie es in diesen Umkleidekabinen immer gerochen hat? Kennst du eine, kennst du alle.
Gut, auf jeden Fall schauen Sie bitte in die Verordnung Ihres Vertrauens, im Zweifel Ihres Bundeslandes. Es ist natürlich ein Flickenteppich.
Ja, ist richtig.
Irina, vielleicht hat es ja geholfen. Ansonsten schreiben Sie einfach nochmal eine Mail. bastelberlin@snanews.de ist die Adresse.
Ja, Joanna beantwortet gerne. Jetzt kommen wir noch zu einer Umfrage, die wir ja genau vor einer Woche in unsere Telegram-Gruppe Basta Berlin veröffentlicht hatten. Über 5000 Zuschauer von Ihnen da haben teilgenommen. Und gab ja auch was zu gewinnen.
Nämlich unser Basta Berlin-Paket. Unter anderem mit diesem T-Shirt, was ich hier trage. Ich hoffe, Ihnen gefällt das so gut wie uns. Ein neues Design von Maria.
Ja.
Hat sie toll gemacht, finde ich.
Richtig. Und ich glaube, eine Tasse gehört auch noch dazu.
Cool. wir hatten Sie ja gefragt, liebe Basta Berlin-Gemeinde, Verschwörungstheorien, die sich bisher bewahrheitet haben. Wir brauchen eure Hilfe. Welcher Vorschlag ist denn dieses Basta Berlin-Paket wert? Und da waren wirklich eine ganze Menge schöne Vorschläge dabei.
Oh ja, es ging ja quasi um eine Frage, ne? Und da geht es darum, welche Aussage, die 2020 dann noch so als Verschwörungstheorie, Schwurblertum und Aluhutträger da behauptet haben, was ist denn da so bis heute wahr geworden? Gut. Entsprechend Ihres Abstimmungsergebnisses wollen wir jetzt auch in medias res und zum ersten Thema übergehen.
Platz 5. Bei einem Lockdown bleibt es nicht. Da kommt schon der nächste.
Ach, was waren das noch für Zeiten? Mein Gott, am 22. März 2020, da tritt in Deutschland ein Corona-Lockdown in Kraft. Die Läden des öffentlichen Lebens, die dürfen noch öffnen, die haben aber Probleme, weil kein Klopapier und Nudeln mehr da sind. Die ersten Lockerungen, die gab es dann erst wieder am 4. Mai 2020.
Lass mich noch eine Anekdote erzählen. Mhm. Ich kann mich an die Zeit nämlich gut erinnern. Sie haben ja Andreas Peter kennengelernt, unseren Redaktionsleiter, der im Basta Booster aufgetreten ist. Mensch, was war ich sauer auf den. Der ist nämlich am 10. oder 11. März zu James Blunt in die O2 World gegangen. Aha. In Berlin. Zusammen mit 14.000 anderen hat er da geschmust, sein Feuerzeug geschwenkt, James Blunt Lieder gesungen. Und ich dachte mir so, alter Andreas, ich schwöre dir, wir sind in einer krassen Pandemie, ey, und du machst so eine Scheiße. Und das Klopapier und die Nudeln, ja, die waren nicht im Supermarkt, weil sie alle bei mir waren.
Richtig, ja.
Das war noch eine wunderschöne Zeit, Herr Golme im Panikmodus. Das hat sich dann aber bereits im April geändert durch den schlechten Einfluss meines Sitznachbarns. Also, aber es war toll. Überlegt, stell dir das mal vor, es ist einfach schon romantisch, wenn man überlegt. Also damals haben wir noch Lockdown gesagt und nicht erster Lockdown. Oder zweiter Lockdown. Oder Weihnachten-Lockdown. Oder auch immer. Nochmaliges Runterfahren der Wirtschaft, das war doch damals quasi undenkbar.
Ja.
Und die Älteren werden sich erinnern, wir hatten mal einen Bundeswirtschaftsminister mit dem Namen Peter Altmaier.
Ach ja, ja.
Der hielt es auch für völlig abwegig. Also schließlich hatten die Maßnahmen ja gewirkt. Das Virus war im Sommer 2020, oh Wunder, quasi wie weggeblasen.
Oh ja.
Da haben wir es noch in Fleischfabriken gesucht.
Fleischfabriken haben wir es gefunden, ja.
Da gab es wieder neue Fälle in der Fleischfabrik.
Diese bösen Fleischer. Herrscher, ja. Aber ich meine, da gab es ja auch noch diese Schwurbler und Miesepeter. Also die haben ja dann da irgendwie, die wollten das irgendwie nicht so richtig glauben. Also die, für die stand fest, wenn die Politik so weiter wurschtelt und weitermacht, dann wird es bald ja schon den nächsten Lockdown geben. Im politischen Berlin, da wurde das ja mehr so weggelächelt, diese Behauptung.
Der lange Arm des politischen Berlins reicht manchmal bis nach Bottrop. Am 1. September 2020 war es ein anderer Vergessener dieser Pandemie. Mm. Bundesgesundheitsminister AD Jens Spahn. Er trat vor eine aufgebrachte Menge und erklärte Folgendes.
Man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht nochmal passieren. Wir werden nicht nochmal Besuchsverbote brauchen in den Pflegeeinrichtungen.
Ja, da war viel Schönes dabei.
Ja, also er schließt nicht nur einen neuen Lockdown aus, insbesondere für die Friseure, ne? Klar, sondern auch er schließt aus, dass Alten- und Pflegeheime da nochmal Besuchsverbote aussprechen müssen. Ich meine, wer ist denn jetzt eigentlich der Schwurbler?
Entscheiden Sie bitte selbst. Wir geben noch einen Indiz dafür. 8. Oktober 2020, Jens Spahn, diesmal im World Wide Web auf dem Facebook-Kanal der CDU. Er wurde gefragt, wie kann man denn einen neuen Lockdown verhindern? Und seine Antwort natürlich gewohnt souverän.
Indem wir differenziert vorgehen, uns anschauen, wo gibt's Risiken und wo gibt's sie nicht. Es gibt sie nicht im Einzelhandel, bei Friseuren, im öffentlichen Nahverkehr, solange alle an die AHA-Regeln denken. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.
Also keine Risiken im Einzelhandel, bei Friseuren, im öffentlichen Nahverkehr. Aber macht ja nichts, wir schließen die Geschäfte einfach trotzdem. Am 2. November, da wurde in Deutschland der sogenannte Lockdown-Light ausgerufen, auch der Wir-retten-Weihnachten-Lockdown genannt.
Und so hieß es dann am 19. Februar 2021 im Bayerischen Rundfunk, Friseure im Lockdown, vom Selbstschneiden bis Sonderregelung. Aber da der Friseurbesuch ja in Bayern auch zum Menschenrecht gehört, also letzten Endes eine Frage der Würde. Es ist auch ein Stück weit eine Frage der Würde, hat Ministerpräsident Markus Söder gesagt.
Ja.
Und so dürften die dann auch später irgendwie wieder öffnen. Ne?
Das war auf jeden Fall, bevor die anderen öffnen durften.
Was ich mich frage, also wenn der Friseurbesuch laut Markus Söder ja so eine Angelegenheit und eine Frage der Würde ist, was bedeutet das eigentlich für die Würde von nicht geimpften Menschen in den vergangenen Monaten, Herr Söder? Einfache Frage. Ist sicherlich eine einfache Antwort.
Lassen wir einfach mal in den Raum gestellt. Das kann ja jeder selbst beantworten.
Ich muss so lachen. Ich habe am Sonntag, glaube ich, oder Montag, den ganzen Tag österreichisches Fernsehen geguckt. Oh. Einfach mal so, um Sie alle kennenzulernen.
Servus.
Unsere Servus-Freunde da drüben, ja. Und dann sehe ich da die Tourismusministerin Elli sonst was. Habe ich noch nicht drauf, die Namen. Die sagt... Ja, wir sahen ja so oft überrascht worden von dem Virus. Und das Virus schlägt nach Folten. Wer soll es denn wissen? Na, wenn man von Idioten regiert ist, dann kann es auch keiner wissen. Ist ja klar. Also wenn Marcel Joppa dieses Land regiert hätte, meine Güte, hätte man vielleicht vorher ein bisschen mehr gewusst. Von den Schwurblern, das ist doch das Thema dieser Sendung. Naja, wenn die Politik nicht mit irgendwas rechnet, dann ist ja klar, dass sie ständig vom Virus überrascht werden. Wenn die gegen Herr Joppa ständig mit irgendwas rechnet und Sie da draußen auch ständig mit irgendwas rechnen, dann haben Sie auch bei einer gewissen Trefferquote vielleicht sogar eine bessere Präventionspolitik machen können.
Also ich hätte zumindest den Wir-retten-Weihnachten-Lockdown nicht 6 Monate lang gelten lassen, nämlich bis zum Mai 2021. Viele Geschäfte, Teile der Gastronomie oder auch des Einzelhandels, die haben dann gar nicht mehr wieder geöffnet. Wenigstens kann man ja sagen, ist es dann beim zweiten Lockdown geblieben.
Oder so. Ja, eher oder so. Clubs, Diskotheken, die konnten ja den Schlüssel ohnehin erstmal wegwerfen, dann auch wieder wegwerfen im Herbst 21, wenn sie denn überhaupt im Sommer öffnen durften und dann auch unter welchen Voraussetzungen auch immer. Und ob jetzt ein Einzelhandel, bei dem man vorher einen Test machen muss und ja zeitweise auch noch einen Termin, ob das jetzt normaler Einzelhandel ist oder die Gastronomie mit 2G plus, oder ist das vielleicht sogar etwas, was man einen Lockdown-Light nennen könnte?
Ah, verstehe. Und ich meine, manche von Ihnen, die sagen ja sowieso, dass wir durchgehend einen mal härteren und mal weniger harten Lockdown haben. Und so gesehen kann man sagen, dass seit Anfang 2020 es ja wirklich nur einen Lockdown gegeben hat. Einen dauerhaften Lockdown. Oder ist das auch eine Verschwörungstheorie?
Platz 4. Corona-Wellen sind saisonal. Wie viele Beweise braucht ihr denn?
Wie jetzt? Was jetzt? Saisonal? Wellen? Was auch immer? Also,
verstehe ich nicht.
Corona wird doch dauerhaft so bleiben? Oder was ist jetzt genau? Also lass uns doch am besten die Maßnahmen dauerhaft hochhalten. Sicher ist schließlich sicher.
Ja, Corona wird nicht einfach so runtergehen, diese Wellen. Also das war damals die unumstößliche Meinung auch des Gesundheitsökonoms Karl Lauterbach. Kennen Sie vielleicht? Es ist nicht saisonal. Punkt aus. Das sagte er noch am 8. April 2021, woanders als bei Markus Lanz.
Ich kenne keinen einzigen Wissenschaftler, vielleicht bis auf einen, der namhaft ist, der diese Hoffnung vielleicht gehabt hätte.
Wen meinen Sie jetzt?
Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber lange Rede, kurzer Sinn.
Auch im Expertenrat?
Weiß ich nicht, aber also tatsächlich hatte kein Wissenschaftler, also die Hoffnung war unter Wissenschaftlern nicht weit verbreitet. Und das ist allerdings hier relevant. Also ich muss als Ministerpräsident mich auf also Wissenschaftler verlassen ein Stück weit. Das ist auch nicht ehrenrührig, sondern das gehört einfach dazu. Und wir wissen halt, dass also SARS-CoV sich also nicht so sehr am Wetter stört, wie das zum Beispiel bei Erkältungsviren der Fall ist.
Dieser eine Wissenschaftler, dessen Name Karl Lauterbach hier partout nicht mehr einfallen möchte, ist übrigens Hendrik Streeck gewesen.
Ah.
Der bekam damals wegen seiner Aussage auch mächtig Gegenwind. Das gipfelte unter anderem in dem Twitter-Trend Sterben mit Streeck.
Mhm, ja, ja. Nun gut, aber am 15. April 2021, also da titelte das ZDF noch: Gutes Wetter wird Coronavirus nicht bremsen. Ja, das ist natürlich blöd, ja. Und wer was anderes sagt, der ist eben dieser berühmt-berüchtigte Verschwörungstheoretiker. Doch wie überrascht war unsere Politik denn bitteschön dann, als die Zahlen im Sommer nach unten gingen? Ich meine, ist ja immer wieder schön, wenn man von der Realität eingeholt wird.
17. Juni, Tagesspiegel, Zitat: Lauterbach zu sinkenden Corona-Zahlen in der Sommersaison. Streeck hatte recht. Ey, immerhin hat er sich entschuldigt, okay?
Ja,
dafür gibt's ein leicht zerbrochenes Herz von Basta Berlin. Viele Medien schienen auch völlig verdutzt gewesen sein, dass sich das Coronavirus dann tatsächlich so verhält wie andere Coronaviren, also tatsächlich saisonal.
Ja, also am 3. Juli 2021, da hieß es dann im ZDF: Sommereffekt versus Delta-Variante. Corona verhält sich saisonal, so wie wir. Ja, also das gleiche ZDF, das noch 2,5 Monate vorher das alles komplett anders gesehen hat. Ich meine, dabei hätte man ja 2021 aus 2020 lernen können. Aber kleiner Spoiler-Alarm, auch für 2022 hat man nicht gelernt.
Coronavirus verhält sich saisonal. Weißt du warum? Weil die in Wuhan leider nur noch Wintermäntelchen hatten, aber keine Bikinis für das Virus.
Das ist tatsächlich eine Verschwörungstheorie. Die ist hier nicht drauf. Labortheorie haben wir aus irgendwelchen Gründen, weil sie nicht bestätigt ist.
Ja,
genau. Wir haben lange darüber diskutiert, welche wir eigentlich reinnehmen, welche nicht. Herr Joppa hat ja beispielsweise Impfpflicht wird kommen als Verschwörungstheorie ausgeschlossen. Warum?
Weil sie de facto ja noch nicht da ist.
Was ich sehr interessant finde, da habe ich mich gestern drüber nachgedacht, warum er das ausgeschlossen hat und was ich dazu sagen könnte. Du dachtest also, dass Jens Spahn gesagt hat, sie wird nicht kommen, dass Merkel gesagt hat, sie wird nicht kommen, dass alle gesagt haben, sie werden nicht kommen, weil sie damit gerechnet haben, dass darüber eine Diskussion kommt. Die Diskussion sich dann aber so verhält, dass sie doch nicht kommen wird, aus unterschiedlichen Rechtsgründen, wegen einer Impfquote und wegen einer Variante. Kurz gesagt, die Verschwörungstheorie Nummer 1 ist natürlich,
ja,
eine Impfpflicht wird nicht kommen.
Definitiv.
Das ist das der Gewinner und der König. Aber Herr Joppa hat es leider rausgenommen.
Nicht in diesem Ranking.
Genau. Richtig. Aber die Labortheorie haben wir tatsächlich aus diesem Grund rausgenommen, weil das einfach nicht geklärt ist, wo das Virus eigentlich herkommt. Man kann sagen, dass die Labortheorie in den vergangenen 2 Jahren doch ordentlich Oberwasser bekommen hat, aber dennoch weiter unter Wasser im Vergleich zur Mottenkistentheorie. Fledermaustheorie heißt sie. Zoonose-Theorie hat.
Wenn eine Fledermaus in der Mottenkiste ist. Schön. Nächster Platz.
Platz 3. An oder mit Corona verstorben. Es ist eben doch ein Unterschied.
Vielleicht können Sie sich erinnern, wie komisch Sie angeschaut wurden in den vergangenen Jahren, als Sie gesagt haben, man müsste doch eigentlich differenzieren. Sind die Menschen eigentlich an oder mit Corona verstorben?
Ja, aber dann wurde man natürlich ganz schnell abgestempelt. Ah, ja, aber die Todeszahlen, die sind ja sowieso so eine Sache. Mit denen kann man natürlich prima auch mal eine gewisse Panik organisieren, wenn man das denn möchte. Manche möchten das, manche vielleicht auch nicht, manche unbeabsichtigt. Aber am 10. November 2021, da hieß es beim Redaktionsnetzwerk Deutschland: weitere 100.000 Tote. Wieso Drosten mit seiner Corona-Prognose recht haben könnte. Ja, könnte aber auch eben nicht.
Der Virologe sagte das also im November, dass es bis Ende Februar weitere 100.000 Corona-Tote geben könnte. Auch wenn ich das jetzt nicht gelesen habe, bin ich mir sicher, dass er gesagt hat, könnte möglicherweise, wenn wir dann keine Maßnahmen und natürlich im Zustand, wo es keine Maßnahmen gibt, gibt es nicht. Dementsprechend kannst du ihn auch nicht widerlegen.
Ja, natürlich. Das ist auch nicht ungeschickt.
Richtig. Ja. Deswegen hat man ja schon früh in der Pandemie gesagt, Dr. Drosten ist ein seltenes Genie, stets liegt er falsch, doch irren tut er nie.
Ja.
Ja, es ist das Präventionsparadoxon aller Drosten. Ich glaube, er hat das selber in diese Debatte eingeführt.
Ist richtig, ja.
Zahlen tatsächlich, also in dieser Zeit sind 20.000 Menschen an oder mit positiven Test verstorben.
Jetzt hast du es auch gesagt.
Was?
Naja, also dieses an oder mit, weißt du?
Oh, das tut mir leid.
Du bist ein Schwurbler, du bist einfach ein Schwurbler.
Von wegen. Nachdem es Anfang 22 dann endlich mal groß angelegte Medienrecherchen zu dem Thema gegeben hat, wurde jetzt sogar eine Studie zu den Todeszahlen veröffentlicht. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland notiert diesmal: an oder mit Corona verstorben. Neue Studie gibt Aufschluss.
Ja, und weiter heißt es da, Zitat, mehr als 80% der Corona-Toten sind an der Infektion gestorben. Lediglich bei 14% war Covid-19 nur eine Begleiterkrankung. Andere Recherchen hatten vorher ebenfalls von 70-80% tatsächlichen Covid-Toten gesprochen. Aber auch die Zahlen bilden möglicherweise nicht das ganze Spektrum ab.
Also in Deutschland wird durchaus unterschieden, ob Menschen an oder mit Corona verstorben sind. Beide Fälle fließen dann aber ein in die Corona-Todesfallstatistik des Robert-Koch-Instituts. Also die Entscheidung, ob jemand an oder mit Corona gestorben ist, trifft nicht das RKI, sondern die lokalen Gesundheitsämter auf Basis ärztlicher Totenbescheinigung. Obduktion gibt es nur selten, aber die Kernaussage ist, dass beide Situationen dann einfließen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ganz genau, richtig. Also im RKI-Bericht kann man dann nicht mehr differenzieren. Zweitens, für die von uns gerade zitierte Studie, die heißt übrigens Deutsches Covid-19-Autopsieregister, da wurden gerade mal 1.100 Verstorbene obduziert und die Ergebnisse wurden dann eben auf die allgemeinen Ergebnisse und Statistiken hochgerechnet, klar.
Eine Möglichkeit ist ja auch, dass man hier Dinge zusammenfasst und miteinander vergleicht, die aber eigentlich differenziert betrachtet werden sollten. Also der Zeitraum ist März 2020 bis September 2021. Also der Hobby-Virologe unter Ihnen wird mir jetzt sicherlich aufzählen können, mit welchen Mutationen wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich zu kämpfen hatten. Mhm. Da könnte man ja beispielsweise nochmal differenzieren zwischen Wildtyp, zwischen Delta, zwischen Alpha und wie sie alle geheißen haben. Und dann haben wir auch noch Omikron.
Ja.
Das ist hier?
Da nicht drin.
Da genau. Nicht drin.
Ja, und es gibt durchaus viele wissenschaftliche Aussagen, die im Moment davon ausgehen, dass es bei Omikron sich nochmal ganz anders verhält und deutlich mehr Menschen eben mit und nicht an Corona erstens in den Krankenhäusern liegen und dann auch verstorben sind. Aber das ist bestimmt auch wieder nur ein Mythos.
Platz 2. Ich sag's euch, bald heißt es, Ungeimpfte müssen draußen bleiben.
Ja, so ein Nonsens.
Ja.
Also gegen Ende 2020, der Impfstoff klopfte bereits freudig an die Tür. Da hörte man es ja von Querdenkern oder in Telegram-Gruppen, dass es möglicherweise sein könnte, dass es Einschränkungen für ungeimpfte Menschen geben könnte.
Dabei ist das ja eigentlich gar nicht rechtens. Also sagen nicht nur Sie oder wir, nee. Das hat sogar der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages im Januar 2021 quasi festgestellt. Der Name des Dokuments lautet Fragen zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Ungleichbehandlung von Geimpften gegenüber ungeimpften Personen.
So. Und da heißt es im Fazit: Der Maßstab für die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung von Geimpften gegenüber Ungeimpften ist von der Auswirkung der jeweiligen infektionsschutzrechtlichen Maßnahme abhängig. Du weißt schon, dass du solche Sachen nicht in Mindscript schreiben solltest. Ich kann nämlich nicht so gut lesen. Aber, jetzt verstehen wir es gleich wieder, eine Ungleichbehandlung sei nur zu rechtfertigen, wenn festgestellt werde, dass Geimpfte nicht mehr infektiös sein können.
Tada!
Geimpfte nicht mehr infektiös. Wissen wir nicht eigentlich, dass sie durchaus infektiös sein können, sogar nach dem Booster?
Ja, das wissen wir. Doch es kam, wie Politik und Medien ja zuvor eigentlich schon getrommelt hatten, um die Impfquote weiter, natürlich ganz freiwillig, nach oben zu treiben. Da müssen die Rechte von Ungeimpften eben weiter eingeschränkt werden. Und am 2. Dezember vergangenen Jahres, da titelte die Taz: Corona-Maßnahmen in Deutschland, Ungeimpfte müssen draußen bleiben. Tadam!
Draußen bleiben, im Restaurant, bei Kinos, Museen, teilweise auch im Einzelhandel und tatsächlich beim Friseur. Würde hin oder her. Das war dann übrigens auch in etwa die Zeit, als ja vermehrt Menschen dann sonntags und samstags und montags auch zu Spaziergängen auf die Straße gegangen sind, politische Spaziergänge.
Ich hätte ja gedacht, dass der Protest da in der Bevölkerung vielleicht noch lauter wäre.
Was mich übrigens interessieren würde, vielleicht wissen Sie das ja, weil Sie selber unterwegs sind, sind die Spaziergänge jetzt deutlich kleiner geworden oder wird nur die Wahrnehmung für die Spaziergänge kleiner? Das können Sie mal wirklich in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass wir einen guten Kumpel haben in Rostock, der hat uns auch öfter mal Videos geschickt und sowas. Der ist auf jeden Fall in Rostock dabei und ich bin ganz sicher, dass wir viele Zuschauer haben, die da draußen auch montags mal auf der Straße sind. Die haben ein Bild. Schreiben Sie es realistisch rein. Hier Freiburg, früher möglicherweise 6.000, jetzt noch 3.000 oder andersrum. Würde mich sehr interessieren, wie es da aussieht.
Und im Zuge unserer Recherche, da sind wir auf ein ganz interessantes Video gestoßen aus dem Hause WDR. Und zwar geht es da um das Wissenschaftsmagazin Quarks. Und die haben am 2. Februar 2021 ein Video mit einem echt interessanten Versuch veröffentlicht.
Februar 21, das Virus klopft, die Impfung klopft an die Tür, aber eher so in Schwesternzimmern und in Pflegeheimen. Ja?
Richtig.
Also wir beide hatten zu dem Zeitpunkt natürlich keine Chance, die Impfung zu bekommen. Sie wahrscheinlich auch nicht. Es war damals also für gewisse vulnerable Gruppen vorgesehen und für das medizinische Personal. Aber Quarks, und ich muss sagen, da hast du wirklich eine Perle rausgesucht. Na, Quarks engagierte im Februar so einen Lockvogel, der hat sich als Security-Mann vor einen Café gestellt und er sollte dann nur Menschen mit dem Impfnachweis reinlassen.
Pünktlich zur Mittagspause kommen dann auch schon die ersten Kunden.
Sie sind geimpft?
Nee.
Nee? Sie haben keine Corona-Impfung? Nee. Ja, dann kann ich dich leider in den gastronomischen Betrieb nicht reinlassen.
Kriege ich keinen Kaffee, wenn ich nicht geimpft bin?
Wir machen.
Moin, moin.
Moin.
Wollen Sie rein?
Ja, na, sag mal doch.
Habt ihr eine Impfung?
Nee.
Keine Corona-Impfung?
Nee.
Dann kann ich euch leider nicht in den Laden lassen.
Security-Mann Lukas macht seine Aufgabe überzeugend. Sogar die Polizei dreht ab.
Ja, witzig. Die Ungeimpften dürfen nicht rein. Was für ein Spaß mit versteckter Kamera. Ja, ja. Aber natürlich nur ein Scherz von Quarks, ja. Die Reaktion der Kunden war relativ gemischt. Ich würde mal sagen, irgendwas so zwischen Wut, Ärger und, ja, Ohnmacht vor immer neuen Maßnahmen.
Ich habe die Vermutung, dass ein oder andere Zuschauer da draußen sagen werden, das war kein Zufall, das war ein Testballon.
Ja, kann gut sein. Aber der ist dann eher nach hinten losgegangen.
Ich kenne sie. Jein. Jein, das ist aber auch ein Testballon, wenn Montgomery sagt, oder kann ein Testballon sein, wenn Montgomery sagt, Pandemie der Ungeimpften.
Die Frage ist, wie stark ist die Gegenwehr dann?
Ja, richtig. Mhm. Das kann ein Testballon sein, wenn wieder irgendwer kommt und sagt, also ungeimpfte Menschen auf Intensivstation behandeln, ist das überhaupt ethisch?
Ja.
Also dass du den Diskurs halt immer weiter verschiebst und du bringst auf einmal etwas ins Gespräch, aber natürlich unter dem Deckmantel, das können wir ja jetzt nicht machen. Mhm. Aber dann ist es schon mal im Kopf, dass das ja schon mal gemacht wurde. Meine Güte, man guckt da irgendwie Quarks, den Schwachsinn gucke ich eh nur nebenbei. Mhm. Und 8 Monate später kommt da so eine Regel, dann denke ich, ah, das war ja schon mal im Fernsehen.
Bin ich gar nicht mehr so überrascht, ja.
Also, ich war nicht so überrascht.
Ja, richtig.
Ja, so kann man halt auch.
Ne? Ja. Aber es gab ja noch Reaktionen.
Quarks hat das dann nämlich aufgelöst und die erbosten Kunden kamen dann nochmal vors Mikrofon und mal gucken, wie fanden denn die Ungeimpften eigentlich damals diese Idee? Hier ein Auszug der Antworten.
Also ich finde diese Teilung auch wirklich schwierig, ne? Also von Menschen in Geimpfte, Nicht-Geimpfte. Und ich glaube, das bringt viele Menschen auch auf. Ne?
Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, mich zu entscheiden, ob ich geimpft werden möchte oder nicht oder wann oder wo. Also von daher ist man dann so wie vom Kopf gestoßen quasi. Das ist dann irgendwie so eine Zweiklassengesellschaft, würde ich sagen. So fühlt man sich dann so ein bisschen.
Zwei-Klassengesellschaft. Geimpft darf mehr als die anderen. Da halte ich nichts von. Ich glaube, das geht auch ein bisschen weit in die Grundrechte rein.
Aber glauben Sie denn, dass das kommt?
Nee, glaube ich nicht.
Grundrechte nur für Geimpfte, das glaube ich nicht. Also, das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Also wo kommen wir denn da überhaupt hin? Vor einem Jahr für die Menschen völlig undenkbar. Außer natürlich für Verschwörungstheoretiker. Also ich meine, als Minderheit fordern viele ja schnell irgendwie ihre Rechte ein. Ist ja auch ihr gutes Recht. Aber dann gehört man plötzlich zur Mehrheit und dann ist die Solidarität zur Minderheit plötzlich wie weggeblasen.
Platz 1. Zwei Impfungen reichen nicht. Das Impfabo kommt.
Ja, ein Klassiker und zu Recht unser Platz 1 in unserem Ranking, finde ich. Mit großem Abstand übrigens in der Telegram-Umfrage. 40% unserer Zuschauer, die haben sich für diese ehemalige Verschwörungstheorie entschieden. Dabei war das ja eigentlich, ich würde sagen, wirklich überhaupt nicht abzusehen, damals, so Anfang 2021.
Die politische und wissenschaftliche Euphorie war natürlich riesig. Hurra, wir haben einen Impfstoff. Und auch hier bringe ich es nochmal an, Habemus-Impfstoff. Mhm. Weil mich das ehrlich gesagt wirklich ein bisschen erinnert an die Situation, als Papst Benedikt Papst geworden ist. Die Bild-Zeitung ist es gewesen, wir sind Papst, wir Deutschen sind Papst. Und Leute, wir sind Impfstoff. Und es ist doch einfach noch schöner, dass jemand mit dem Namen Türeci oder Shahin Impfstoff ist.
Ja.
Also das sind Deutsche und wir sind Deutsche und alle sind wir zusammen und wir haben das erfunden.
Ja.
Und es ging verdammt schnell, aber es war auch nicht zu schnell, denn alle Prüfungen wurden sorgfältig genug gemacht mit natürlich Gründlichkeit und Sorgfalt, für die wir hier so berühmt sind. Impfstoff. Sehr, sehr gut und super wirksam, sagen die Hersteller. Und nicht nur die, auch die Medien plapperten es nach. Am 22. Januar 2021 heißt es im Weltnachrichtensender.
Fangen wir vielleicht mal an, auch mit BioNTech. Die haben eine Wirksamkeit, 95%, sagt der Hersteller. Die Israelis in einer kleineren Studie beim Krankenhauspersonal haben sogar gesagt 98%. Moderna liegt dabei bei 94,1% und AstraZeneca bei 70%. Was heißt das? Nur mal als Beispiel, wenn ich also von 100 Menschen, dann wird das tatsächlich bei 70, die können sich nicht noch mal infizieren.
Ja, ein absoluter Brüller. Also bei BioNTech, da ist es ja sogar so, dass sich also von 100 Geimpften quasi 98% gar nicht mehr infizieren können. Klar, Mensch, ja, ist halt jetzt das Problem, dass wenn Medien solche Sachen einfach nur blöd nachplappern, ja.
Ich meine, viele Menschen wollten ja auch einfach daran glauben.
Ja, klar.
Also ich hätte mir es ja auch gewünscht, dass da in Lightning-Geschwindigkeiten Impfstoff entwickelt wird, der wirklich allen hilft und der auch keine Nebenwirkungen hat.
Ja, ja.
Aber bekommen haben wir halt BioNTech-Pfizer.
Blöd, ja. Nämlich quasi ein Impfstoff, der seine Wirkung relativ schnell nachlässt. Also
ist das jetzt eine medizinische Falschaussage?
Nein, sonst würde man nämlich ja nicht den Booster empfehlen. Ja, aber das war ja erstmal eine Empfehlung. Also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sagte dann im Spätsommer, möglicherweise könnte es eine dritte Impfung geben, aber selbstverständlich eben nur für bestimmte Gruppen.
Hat unterdessen die Corona-Auffrischungsimpfung für Senioren und immungeschwächte Menschen verteidigt. Er wolle nicht warten, bis in Pflegeheimen wieder Menschen sterben, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bisher gibt es noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu den sogenannten Booster-Impfungen. Außerdem hat Spahn erneut eine Impfpflicht für Ärzte und Pflegekräfte ausgeschlossen.
Wow, was für eine Aussage. Damals am 4. September im Weltnachrichtensender. Booster nur für Vulnerable und eine berufsbezogene Impfpflicht wird natürlich ganz ausgeschlossen.
Ja.
Jetzt ziehen Sie sich das mal rein. Das ist gerade mal 5 Monate her. Und das wirkt wie aus einem Paralleluniversum.
Ja. Und wenig überraschend folgte dann am 10. Januar dieses Jahres folgende Eilmeldung.
Die Gesundheitsminister der Länder und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bereiten ab jetzt die 4. Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 offiziell vor.
Tja, übrigens mit der 4. Auffrischungsimpfung, da ist natürlich der 2. Booster gemeint. Aber es gibt nicht wenige da draußen, die durchaus ja auch sagen, also die Umsetzung von einer 3. oder 4. Boosterimpfung, die kann ich mir auch vorstellen.
Ja, vielleicht war der Weltnachrichtensender da in einem Paralleluniversum in 5 Monaten.
Es war, vielleicht stand da 23 drunter. Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal nachgucken.
Bitte, liebe Leute, nennt diese Menschen nicht Verschwörungstheoretiker. Man weiß nämlich nicht, was in einigen Monaten tatsächlich dann die Realität ist. Gerade in den heutigen Zeiten ist ja wirklich kaum noch etwas undenkbar. Also Maskenpflicht dauerhaft und für immer in Bus und Bahn. Undenkbar.
Quarantänefreie Einreisen nach Deutschland ohne dreifache Antigenkontakt, so heißt es, ohne dreifachen Antigenkontakt. Ja, ist auch keine Verschwörungstheorie. Bundesgesundheitsministerium bringt das gerade auf den Weg.
Digitales Impfregister, gläserner Patient, weltweites Impfzertifikat. Herzlichen Glückwunsch übrigens an T-Systems. Habe ich doch gerade direkt vor der Sendung gelesen, dass man da einen Großauftrag eingeholt hat von der WHO. Also alles Gute. Wir sind weltweites Impfzertifikat. Wir haben es mal wieder geschafft. T-Systems. Ja. Da sind wir stolz drauf.
Ja, ja. Impfzertifikat-Sommer-Märchen.
Mhm.
Ja? Ja. Lockdown-Maßnahmen, um das Klima zu retten. Das ist eine Verschwörungstheorie. Aber wie lange eigentlich noch?
Herr Joppa, Klima ist Liebe.
Ja.
Sie merken also, dass Sie wirklich vorsichtig sein sollten, wenn Sie das Wort Verschwörungstheoretiker benutzen. Am besten streichen Sie das aus Ihrem Wortschatz.
Ja.
Und natürlich gibt es auch eine Reihe von Corona-Dystopien, die nicht eingetroffen sind. Aber möglich ist alles.
Leider. Tja, aber damit sind wir am Ende unseres Rankings angekommen. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal auflösen, wer denn da eigentlich von Ihnen gewonnen hat. Das Buster Berlin Paket, Tasse und Shirt. Herzlichen Glückwunsch an Kim. Alles richtig gemacht.
Klasse. Kim ist die Siegerin. Unter anderem bekommt sie T-Shirt und Tasse und natürlich einen ganz warmen Drücker aus der Ferne von meiner Person. Hm. Meld dich doch am besten mal bei uns. Du hast geschrieben, zwei Impfungen reichen nicht und die Buster Berlin Gemeinde hat dich als Top-Verschwörungstheoretikerin 2022 gekürt.
Ich glaube, sie hat sich selbst in der E-Mail sogar als Spinnerin bezeichnet. Sehr schön, ja. Genau. Und wir machen weiter mit unserem nächsten Thema und ich würde sagen, das fällt ja irgendwie auch so in den Bereich Verschwörungstheorien.
Nur bestätigen.
Ja. Es war Freitag.
Es ist sogar ganz großartig, weil das in den Bereich fällt. Wenn wir beispielsweise vor 8 Monaten das gefordert hätten, worum es jetzt geht, dann hätten wir möglicherweise gegen die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation verstoßen. Und wenn wir das auf diesem Medium gemacht hätten, dann wären wir deswegen möglicherweise gesperrt oder blockiert worden.
Sicher so.
Das ist nämlich genau der Punkt. Und das ist das Spannende an dem Thema, was wir Ihnen jetzt präsentieren.
Ja.
Und auch an dem Thema Verschwörungstheorien.
Wie es funktioniert, ja.
Wenn man in dieser großen Öffentlichkeit, die wir ja auch nutzen dürfen, wir sind sehr dankbar dafür, wenn man da Dinge sagt, die gewissen Institutionen widersprechen, dann kann es sein, dass man ein Problem bekommt.
Mhm.
Das Problem kann so weit gehen, dass man sich hier nicht mehr äußern darf. Wenn man dann aber rückwirkend Recht bekommt mit dem, was man gesagt hat, wird man da wieder freigeschaltet, wird man entschädigt für die Unsummen von Klickzahlen, die man nicht mehr erreicht hat. Manche Leute sogar haben ja dann ein finanzielles Problem, wenn sie das nicht mehr machen können.
Umgekehrt übrigens auch die Frage, wenn man früher den WHO-Richtlinien geglaubt hat und dementsprechend Videos gemacht hat, aber dann hat sich das geändert, müssen diese alten Videos dann eigentlich gelöscht werden. Enthalten die dann Falschaussagen?
Zu so einem Beispiel werden wir sogar noch kommen.
Ist richtig.
Aber wenn sich dann also die deutsche Politik einen starken Fuß macht und sagt, meine Güte, es sind doch Privatunternehmen, die dürfen doch Entscheidungen treffen.
Ja.
Ja, aber wenn die Entscheidungen halt einfach nicht nachvollziehbar sind und wenn ich eine Heerschar von Anwälten brauche, um mein Recht einzuklagen und dann sogar oft Recht bekomme, haben wir da nicht ein strukturelles Problem und sollte nicht dieses strukturelle Problem von der Politik angegangen werden? Klar, ich bin voll dabei. Wir haben auch ein Telegram-Problem, was man da zum Teil in den Gruppen angeblich lesen kann. Ich sage angeblich, weil ich es noch nie gesehen habe.
Kannst du selber.
Scheiße, stimmt ja. Ich kann ja die Kommentare nicht mehr lesen. In einigen Gruppen kann man sie natürlich noch lesen. Ich habe selber solche Mordaufrufe und sowas nicht gelesen, aber auch einfach, weil ich mich in solchen Gruppen halt nicht rumtreibe. Aber klar, sehe ich schon, dass wir ein Problem haben. Ich finde es auch fürchterlich, wenn Ricarda Lang permanent wegen ihrer Mehrgewichtigkeit beleidigt wird. Ich finde es fürchterlich, wenn Claudia Roth permanent oder Renate Künast oder sonst wer, gerade Frauen trifft es tatsächlich häufiger, wenn die alle permanent krass beleidigt werden. Ich finde, das müsste schon geändert werden. Aber das steht auf der einen Seite und ist ein Problem. Aber das, wo wir bei wir reden, ist ein anderes Problem. Und das muss man differenziert betrachten. Unser Problem, was wir hier haben, und Sie wissen ganz genau, über welches Problem ich spreche, das ist echt relevant, weil es eine Frage der Meinungsfreiheit ist und der Wissenschaftsfreiheit sogar.
Und wir kommen zu einem guten Beispiel.
Auf geht's.
Es war Freitag, 18. Februar 2022. In den deutschen Redaktionsstuben von Süddeutsche, FAZ oder Spiegel Online, da bereitete man sich gerade ja auf den Aperitivo vor, so als Einleitung zum Komasaufen. Doch dann das. STIKO empfiehlt Aspiration bei Covid-19-Impfung. Meine Güte, der Chefredakteur, der stürzt in den Newsroom, Redakteure, die hauten in die Tasten und verkündeten dann wirklich diese unglaubliche Nachricht.
Echt? Krass. Habe ich ja gar nicht mitbekommen.
War auch nicht so. Also es war Samstag, 19. Februar, in der heimischen Stube von Benjamin Golme, der sich gerade seelisch und geistig auf das Komasaufen vorbereitet hat. Doch dann kommt das, die STIKO empfiehlt Aspiration. Benjamin fällt also quasi halb von der Couch, schnappt sich Telegram, schreibt Impfgegnern, wie es denn so ist, macht Screenshots und schreibt eine Alarmmeldung in die Buster Berlin Telegram-Gruppe.
Echt krass.
Ja, so war das nämlich. Krass und ist auch genauso passiert. Und heute besprechen wir das mal ausführlich. Also worum geht's da eigentlich genau?
Also erstmal nochmal für alle Nicht-Hobby-Virologen und für alle Nicht-Allgemeinmediziner da draußen eine kleine Erklärung. Es geht um die gute alte Impfe. Und es geht um die Frage, wie der Impfstoff in den Muskel kommen soll.
Also Nadel rein, Rums, Bratwurst. So in etwa die bisher lange Praxis. Wir zeigen mal ein kurzes Video mit Anweisungen zur Covid-19-Impfung. Dieses Video vom Universitätsklinikum LMU München wurde über 130.000 Mal geklickt.
Man kann dann hier die Haut über der Impfstelle so ein bisschen anspannen. Und jetzt wird geimpft. Zieht man die Nadel vorsichtig wieder heraus.
Den gleichen Vorgang sehen wir jetzt noch einmal in einem Video von amboss.de. Diese Seite im Internet wirbt übrigens mit fundiertem Wissen für Ärzte. Mhm. Und dieses Video zeigt den Vorgang nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, wie sie bis vor kurzem waren. Und dieses Video wurde über 216.000 Mal angeklickt.
Halte den Muskel fest, ohne das Unterhautgewebe anzuheben. Nimm die Spritze zwischen Daumen und Zeigefinger deiner dominanten Hand in etwa wie einen Dartpfeil und warne kurz vor dem Einstich. Es kann helfen, vom Schmerz abzulenken, zum Beispiel durch die Bitte zu husten oder die Luft anzuhalten. Steche schnell und senkrecht zur Oberfläche durch die Haut. Die Einstichtiefe sollte ca. 2 cm betragen, angepasst an den Ernährungszustand. Eine Aspiration wird nicht mehr empfohlen, injiziere also zügig.
Halt, medizinische Falschinformation, sperren, löschen, canceln, definitiv LMU München, raus aus YouTube, Amboss bitteschön gleich mit. Denn beide Videos, die zeigen da eine Technik, die bei der Covid-19-Impfung falsch ist.
So sieht das nämlich aus. Und das ist genau der Fall, den wir gerade angedeutet haben, dass sich etwas geändert hat, aber es trotzdem noch online ist. Und weißt du was? Ich glaube, nach dieser Sendung werde ich ein bisschen was nachzuarbeiten haben. Ich glaube, ich schreibe einfach mal an die LMU München und frage sie, ob sie das Video nicht ganz schnell löschen wollen, weil es nämlich jetzt nicht mehr der Empfehlung entspricht. Ansonsten schreibe ich direkt an YouTube und dann melde ich die und dann werden die auch gecancelt, diese Schwurbler von der LMU München, diesem Universitätsklinikum.
Unsäglich.
Und jetzt halten sie sich fest. Jetzt kommt ein Arzt, der wurde sogar gerade gecancelt bei YouTube und wir spielen ihn trotzdem, weil wir es können. Jedenfalls noch. Es ist Dr. Ulrich Krämer, er ist Allgemeinmediziner und ich bin sicher einigen von Ihnen gut bekannt als Doc Uli.
Locker runterhängen lassen, bitte. Ganz locker runterhängen lassen. Dann nimmt man den ein bisschen hoch, zieht hier ab, kein Blut, rein damit, fertig.
Doc Uli macht's vor. Am 24. April 2021, da zeigt er auf seinem damaligen YouTube-Kanal, wie er impft und eben aspiriert. Und damit sind wir jetzt mittendrin in dieser großen Frage, Aspiration beim Impfen. Ja oder nein? Überflüssig, schädlich oder zwingend notwendig?
Also ich nenne es jetzt mal Zurückziehen der Spritze. Ist das jetzt wirklich wichtig oder ist es nicht wichtig? Um diese Frage zu klären oder ihr auf den Grund zu gehen, müssen wir ein bisschen zurückreisen in der Zeit. Und zwar auch in die Zeit vor der Pandemie. Auf der Seite des Robert-Koch-Institutes haben wir nämlich folgenden Hinweis gefunden. Und der ist da datiert auf das Jahr 2017. Die STIKO, Ständige Impfkommission, weist darauf hin, dass eine Aspiration vor der Injektion nicht notwendig ist und bei intramuskulären Injektionen vermieden werden soll.
Ach, 2016, 2017 sagt die STIKO, vermeiden Sie eine Aspiration. Am 17. Februar 2022 dann aber die 180-Grad-Wende im epidemiologischen Bulletin des RKI auf Seite 14 finden wir. Zitat. Die Impfung ist strikt intramuskulär und keinesfalls intradermal, subkutan oder intravaskulär zu verabreichen, wenngleich akzidentielle intravasale Injektionen bei einer intramuskulären Impfstoffapplikation nur selten auftreten, ist die Covid-19-Impfung eine Aspiration bei intramuskulärer Applikation zur weiteren Erhöhung der Impfstoffsicherheit sinnvoll.
Das klang jetzt mal so richtig, richtig langweilig. Aber warten Sie mal ab. Butter bei die Fische. Ich werde das mal übersetzen. Übersetzt steht da, eine versehentliche Impfung in die Blutgefäße oder Verletzung der Blutgefäße ist selten, kommt aber vor.
Wie war das denn nochmal bei Dr. Wolfgang Mücki Mückstein?
Und eine Jemspritze geht nicht ins Blut. Was ist das für, was sind das für grobe medizinische Fehler?
Geht nicht
Fehler?
Ins Blut, oder?
Und wohin geht sie dann,
Herr Kollege? Ins Gewebe, nehme ich mal.
Viel umstrittene Videosequenz. Wolfgang Mückstein im März 2021 bei Servus TV. Übrigens etwa einen Monat nach dieser Ausstrahlung ist er dann auch Gesundheitsminister der Republik Österreich geworden. Soweit hat es der Grünen-Politiker dann mit diesem Wissen gebracht. Selber Mediziner, unter anderem in TCM, traditionelle chinesische Medizin. Die intramuskuläre Impfung Geht also nicht ins Blut, sagt er.
Ja, und das sagt er übrigens nicht nur bei Servus TV. Am 17.01.2022, also ungefähr vor einem Monat, beantwortete der Bundesgesundheitsminister Österreichs eine parlamentarische Anfrage. Er wurde um eine Stellungnahme zur Aspiration gebeten. Seine Antwort, Zitat: Demnach ist bei intramuskulär anzuwendenden Impfungen keine Aspiration nötig, da einerseits im Bereich des Deltoidmuskels keine ausreichend großen Gefäße verlaufen, um eine Injektion in ein Gefäß zu gewährleisten.
Also nochmal kurzer Zwischenstand. Dr. Mückstein findet, eine Aspiration ist nicht notwendig. Er verweist auf den aktuellen Stand der Wissenschaft. Exakt einen Monat nach dieser Aussage ändert die Deutsche Ständige Impfkommission ihrerseits die Empfehlung. Hm. Ab jetzt soll also aspiriert werden. Nach rund 169 Millionen Impfungen in Deutschland mit Covid-19-Impfstoffen ändert das Gremium also seine Ansicht. Hm.
Und wir müssen jetzt kurz noch auf einen Todesfall aus Bayern kommen. Nachzulesen im Bayreuther Tagblatt unter der Schlagzeile: Mädchen aus Kreis Bayreuth soll an Corona-Impfung gestorben sein. Also das sagt die Rechtsmedizin, so der Titel.
Ein 15-jähriges Mädchen ist im November verstorben. Die Mutter befürchtet, dass eine Covid-19-Impfung dafür ursächlich ist. Die Mutter fürchtet auch, dass der Impfstoff versehentlich in ein Blutgefäß gelangt ist. Mhm. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg führt ermittelt dazu und die Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke wird in dem Artikel wie folgt zitiert: Es gibt keinen Anhaltspunkt für eine versehentlich intravenöse Impfung. Diese Impfung kann man so nicht versehentlich setzen. Die Blutgefäße wären dafür viel zu klein. Hm.
Also wir fragen uns, weiß die Oberstaatsanwältin, dass sich die Empfehlung geändert hat? Und kennt sie auch die Begründung der STIKO? Die Begründung ist, zur Erinnerung nochmal, der seltene Fall einer versehentlichen Verletzung von Blutgefäßen.
Und deswegen ist es eben nicht egal, ob aspiriert wird. Hm. Und es ist auch nicht egal, wenn Deutschland 169 Millionen Impfdosen setzt, ohne den Hinweis, dass aspiriert werden soll. Und darum ist es eben nicht egal, wenn sich diese Empfehlung dann ändert. Das ist nicht egal, ob die nächsten 169 Millionen Covid-19-Impfungen in Deutschland dann doch aspiriert gesetzt werden sollen. Ja. Und ganz ehrlich, wissen Sie eigentlich, für welche Impfstoffe diese Empfehlung geändert wurde? Wurde das für alle Impfstoffe geändert? Nein, es wurde für Covid-19-Impfstoffe geändert. Mhm. Und das hat auch einen Grund. Und der ist wirklich spannend. So leid es mir auch tut, Marcel, du musst noch mal vorlesen aus dem epidemiologischen Bulletin.
Total gern. Zitat: Im Tiermodell kam es nach direkter intravenöser Injektion eines mRNA-Impfstoffes zum Auftreten von Perimyokarditis.
Ich übersetze. Bei Tierversuchen wurde der mRNA-Impfstoff mit Absicht in Zellen bzw. in eine Vene gesetzt. Mhm. Bei Tieren kam es danach zu einer Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung. Die Tiere waren übrigens sowohl symptomatisch, es konnte dann aber auch in Gewebeproben nachgewiesen werden.
Das RKI und die STIKO ändern also im Februar 2022 ihre Empfehlung nach rund 169 Millionen Impfungen. Nochmal zur Erklärung. Durch die Aspiration beim Impfen kann festgestellt werden, dass ein Gefäß getroffen wurde. Das erkennt der Arzt dann am einfließenden Blut in die Spritze. Dann setzt er den Impfstoff eben nicht und nimmt einfach eine andere Stelle.
Die STIKO ändert also ihre Empfehlung und die Begründung: Es sind im Tierversuch Probleme aufgetreten. Wir impfen aber gar keine Tiere.
Ach,
wir impfen ja Menschen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die STIKO die Befürchtung hat, dass auch Menschen krank werden können, und zwar schwer krank werden können, mhm, oder potenziell schwere und sogar potenziell tödliche Erkrankungen bekommen können durch diese Impfung auf diesem Weg.
Naja, ich meine, immerhin Respekt an die STIKO, dass die ihre Meinung überhaupt geändert hat. Ich habe da nur so ein kleines Problemchen. Wenn da möglicherweise ja ein Risiko besteht, hätte die deutsche STIKO das vielleicht auch schon vorher wissen können, und zwar schon zu Beginn der Impfkampagne?
Die Problematik ist, dass genau diese Befürchtung andere Mediziner gehabt haben. Und wir werden jetzt eine Reihe von ihnen auftreten lassen. Und nochmal herzlichen Dank an Sie, an wirklich Dutzende von Ihnen, ich vermute sogar über 100, die uns ja,
weit mehr
E-Mails geschrieben haben nach einem Aufruf mit Links, mit Hinweisen und etliches davon ist hier eingeflossen. Das ist eine richtige Bürgersendung, was wir hier heute machen. Wir beginnen jetzt mal mit einem Mediziner, der im Mainstream schon lange nicht mehr vorkommt.
Nee.
Ich glaube, dass er im März 2020 zu Beginn der Pandemie nochmal vom Öffentlich-Rechtlichen interviewt wurde, aber das kommt jetzt sicherlich nicht mehr vor.
Dr. Wolfgang Wodak, ja, ehemaliger Amtsarzt und rund 15 Jahre Mitglied für die SPD im Deutschen Bundestag. Er forderte unter anderem vergangenen September das Aspirieren. Wodak vermutete, dass die besser durchbluteten Arme junger Männer dazu führen könnten,
dass eben die bei der Spritze, wenn die Spritze gegeben wird, dass die dann eben nicht zwischen die Muskelfasern, dass diese Nukleinsäure nicht zwischen die Muskelfasern gespritzt werden, sondern aus Versehen in eine Vene hinein. Und wie wir wissen, es wird ja empfohlen vom Robert-Koch-Institut, auch von der WHO wurde es empfohlen, komischerweise ausdrücklich, man muss nicht aspirieren, bevor man das Zeug hineinspritzt.
Also jetzt mal ganz unabhängig davon, ob Dr. Wodaks Ansichten zum Impfstoff jetzt immer und grundsätzlich richtig sind, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Aber er befürchtet Herzmuskelentzündung durch Impfung in Venen. Also genau das, was im Tierversuch festgestellt wurde.
Ja, in diesem Video sagt Wolfgang Wodak übrigens auch, er würde sich gerne mal mit Pathologen darüber unterhalten. Tja, und es gab übrigens Pathologen, die sich die gleiche Frage gestellt haben, und zwar ebenfalls im September 21. Hier mal ein Auszug aus dem ersten Teil der Pathologie-Konferenz. Es spricht der Pathologe Professor Arne Burkhardt.
Haben Sie mal genau beobachtet, wenn auf diesen Impfstraßen die Leute ankommen und da wird reingepikst, haben Sie mal beobachtet, da wird nie aspiriert, da wird einfach reingestochen und reingespritzt. Und da kann man schon mal in ein Gefäß reinspritzen. Ich bin überzeugt, hier wurde in ein Gefäß reingespritzt.
Professor Burkhardt wird dann von Professor Werner Bergholz darauf hingewiesen, dass nicht mehr aspiriert werden soll. Und es folgt dann auf dem Plenum eine gewisse Ratlosigkeit.
Hat die WHO diese Anforderung zu aspirieren gestrichen?
Ach so.
Also den kann man nicht im Vorwurf machen.
Das wusste ich jetzt nicht. Also ich habe es noch gelernt, dass man aspiriert. Der Muskel ist doch gefäßreich.
So zu sehen auf der ersten Pathologiekonferenz im September. Auf der zweiten Pathologiekonferenz im Dezember wurde die Befürchtung übrigens erneut geäußert, dass die fehlende Aspiration schädlich sein könnte.
Aber die Pathologiekonferenz, also sie wurde ja von unterschiedlichen Seiten sehr kritisch gesehen. Auch unser Kollege Raskatov hatte ja damals beim Bundesverband der Pathologen angerufen. Mhm. Auch die haben die sehr kritisch gesehen. Da gab es dann auch diesen Bundeswehrpathologen, der das auf Twitter alles klargestellt hat, wie das aus seiner Sicht zu verstehen ist. Mhm. Kurz gesagt, Pathologiekonferenz, schwamm drüber.
Ja.
Kommen wir doch einfach geschwind zum nächsten Beispiel. Und das gibt jetzt ein Wiedersehen mit Doc Uli. Er forderte das Aspirieren im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr mehrfach, unter anderem am 24. April 2001.
Also es kommt darauf an, wo steche ich rein und was spritze ich. Und bei den Impfungen kann ich einen Nerv erwischen und ich kann ein Blutgefäß erwischen. Ich kann sogar die Arterie erwischen. Ja, und dann ist wirklich Polen offen. Deswegen das A und O ist das Aspirieren. Und an meine Kollegen, die meiner Meinung sind, besten Dank. Und das ist weitaus die Mehrheit als andere Kollegen, denen das vielleicht egal ist.
Aber Doc Uli, der wurde ja gecancelt, ja, wird ja auch sicher seine guten Gründe gehabt haben. Also Benjamin, ich bin noch nicht überzeugt.
Okay, ich habe noch einen für dich. Wie klingt denn das für dich? Er hat drei unterschiedliche Studienabschlüsse und damit deutlich mehr als wir. Diplom in Krankenpflege, Master of Science in Gesundheitswissenschaften und Bachelor of Science in Biologie.
Fahre fort.
Er hat selber Krankenschwestern und Pfleger ausgebildet.
Mhm.
Er hat einen YouTube-Kanal, der noch nicht gelöscht wurde.
Interessant.
Und dieser YouTube-Kanal, der hat übrigens 33 mal so viele Abonnenten wie deiner. Und er hat 2,2 Millionen Abonnenten und seine Videos wurden 456 Millionen Mal aufgerufen.
Klingt gut. Wie heißt der Mann?
Ja, schauen die doch einfach selber an. Hier ist ein Video von Ihnen vom 15. April 2021 und der Titel lautet Aspirate to Vaccinate.
Vaccinators are taught to stick it in and then
inject straight away, just like that. They're not told to suck back. I was always trained to stick it in and then suck back to make sure you're not in a vessel. Because if you are in a vessel, it's very obvious you'll see blood coming back. So if you're in a vessel like that, you'll see the blood coming back into the syringe and then of course you wouldn't give it.
Auf dem Kanal von Dr. John Campbell wurde bereits im März 2021 gefordert zu aspirieren. Also mit diesen scheiß Jahreszahlen, man kommt ja immer durcheinander. Aber wir schreiben jetzt gerade den Februar 22. Die Impfkampagne hat in Deutschland begonnen Ende 2020. Das heißt, die Impfkampagne lief gerade so etwa 3 Monate, da hat er es gefordert.
Ja.
Einen sehr frühen Zeitpunkt. Seitdem hat er übrigens mehrere Videos veröffentlicht und darin hat er jeweils auch seine Befürchtung geäußert, dass die falsche Gabe der Impfstoffe zu ernsten medizinischen Problemen führen kann. Hm. Marcel, bist du jetzt überzeugt?
Also Entschuldigung, du zeigst mir hier Videos von Wodak, Doc Uli und der Pathologiekonferenz. Die sind alle irgendwie so ein bisschen schwurblerisch.
Aber Dr. John Campbell?
Ja, der ist mir auch recht dubios.
Wieso?
Naja, der hat der Deutschen Welle relativ viele Interviews gegeben. Ich glaube, über 10. Und die Deutsche Welle, die finde ich auch dubios.
Okay, das verstehe ich natürlich. Hm. Einen letzten Versuch möchte ich gerne noch machen. Und Sie werde ich damit nehmen, wenn Sie es noch nicht wissen. Halten Sie sich fest. SSI, schon mal gehört? Das Statens Serum Institut. Diese dänische Gesundheitsbehörde gibt Vorschriften raus zum Setzen von Impfungen. Und zwar in Dänemark. Hm.
Und lass mich raten, die empfehlen zu aspirieren?
Mhm.
Die Dänen empfehlen, Covid-19-Impfungen zu aspirieren.
Mhm.
Und lass mich raten, nur bei Covid-19-Impfungen.
Mhm.
Wie lange schon?
Seit fast einem Jahr.
Okay, am 20. März 2021 ändert das SSI seine Homepage und empfiehlt zu aspirieren. Als Grund werden mögliche Zusammenhänge des AstraZeneca-Impfstoffs und schweren Blutgerinnseln und Blutungen genannt. Doch diese Empfehlung betrifft nicht nur den AstraZeneca-Impfstoff, diese Empfehlung betrifft alle Covid-19-Impfstoffe.
Ich zeige Ihnen jetzt nochmal das Impf-Dashboard der Bundesregierung. Am 20. März 2021 haben die Dänen die Aspiration empfohlen. Da gibt es bei uns eine kleine zeitliche Frage. Auf der Internetseite des SSI steht 18. März. Wir haben das mit der Wayback-Maschine so interpretiert, dass die Homepage am 20. März geändert wurde. Schwamm drüber, es geht um 2 Tage. Also 20. März 2021, die Dänen. Wir haben den Zeitpunkt mal hier auf dem Dashboard markiert. Zu diesem Zeitpunkt wurden in Deutschland 11 Millionen Impfdosen verabreicht.
Mhm.
Am 17. Februar 2022 veröffentlicht das RKI dann das epidemiologische Bulletin mit der neuen STIKO-Empfehlung. In der Impfkampagne sind wir jetzt an dem Punkt, den wir hier markieren, und zwar bei rund 169 Millionen Dosen.
Hm. Hätten wir die Anweisung also zum gleichen Zeitpunkt wie die Dänen geändert, dann wären 158 Millionen Impfdosen nach einer anderen Anweisung verimpft worden.
Sind Menschen deswegen zu Schaden gekommen? Das wissen wir nicht. Hätten schwere Nebenwirkungen verhindert werden können? Auch das wissen wir nicht. Aber was uns Sorge bereitet, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
Das ist so.
So, und ich finde, dass das einer unserer wichtigeren Videos ist.
Ja.
Und deswegen bitte an Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, verteilen Sie das mal weiter. Wenn wir hier irgendwelche Fehler gemacht haben sollten, bitte schreiben Sie uns.
Auf jeden Fall sogar.
Wenn Sie, wie auch immer heißen.
basta.berlin@snanews.de. Das ist
Faktenchecker sind.
Faktenchecker. Super.
Ja. Faktenchecker sind herzlich willkommen.
Ja,
bin
richtig.
Sehr neugierig auf Ihre Aussagen dazu. Zu Herrn Mückstein gibt es ja sogar einen Faktencheck.
Ja?
Ja, zu diesem Video gibt es einen Faktencheck.
Achso, ich dachte zu ihm generell. Existiert der Mann eigentlich? Der redet doch wie so ein Roboter. Also. Wir kommen aber zum Webtipp, würde ich sagen.
Ja.
Genau. Und da möchten wir Ihnen heute eine Person empfehlen, die in der Schweiz lebt und eigentlich bereits seit Jahrzehnten Comedy und auch Kabarett macht.
Kann man sogar kennen. Von damals noch, ja. Also 90er Jahre. Mhm. Ingolf Lücke, Anke Engelke und er, die gehörten alle zum Ensemble der Sat.1-Wochenshow. Mhm. Seit Corona ist er allerdings ziemlich regierungskritisch unterwegs.
Ja, also Marco Riemer, der veröffentlicht regelmäßig scharfzüngige Videos auf dem YouTube-Kanal von Nebelspalter. Und Marco Riemers Format dort heißt Riemer Spalter. Und ich würde sagen, in die aktuelle Folge, da schauen wir mal rein.
Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand. Oder, wie mein Vater immer sagte, man kann ruhig doof sein, aber man muss sich einfach nur zu helfen wissen. Diese Erkenntnis beweist uns Karl Lauterbach jeden Tag. Obwohl der deutsche Staatskomiker Medizin studiert und auch noch einen zweiten Doktortitel an der Universität in Harvard erworben hat, zweifle ich wegen ihm plötzlich an der Wiedergeburt. Er hat nämlich den Verstand meines 1992 verstorbenen Hamsters. Zitat Lauterbach. Ja, somit würde ich selbst dann, wenn die Impfpflicht jetzt durchgesetzt ist, immer noch viele Infektionen haben. Das kann ich gar nicht verhindern, weil der Impfstoff nicht stark genug ist. Wie bitte? Hä? Egal. Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand ansetzt, es kommt jeden Tag jemand, der aufrecht drunter durchmarschiert. Hier. Karl, dem begnadeten Limbo-Tänzer, sei Dank. Ich glaube persönlich ja, dass während Karls Kindheit seine Schaukel zu nah an der Hauswand hing. Wie auch immer.
Marco Riemer war das, erschienen auf dem YouTube-Kanal von Nebelspalter und wir werden den Clip hier unter unserer Folge auch sehr gerne für Sie nochmal verlinken. Ja, und der Schredder.
Ja, ich habe den Schredder ja extra schon mal warm laufen lassen, damit man
ist nicht wieder repariert.
Ein Desaster erleben wie letzte Woche. Ja, Livio, unser Chef hier, hat das repariert, unser Respekt. Livio Hitchcock. Mitgebracht hast du uns ein Dokument von Lena, Zuschauerin von uns. Mhm. Sie scheint erziehungsberechtigt zu sein und hat ein schulpflichtiges Kind, sonst hätte sie dieses Zeug hier gar nicht bekommen.
Ja, bekommen hat sie es vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW und es trägt den Betreff Umstellung des Corona-Testverfahrens ab dem 28. Februar 2022.
Lena schreibt uns dazu, mich hat heute ein Schreiben erreicht, in dem mitgeteilt wird, dass nur noch ungeimpfte Kinder in der Schule getestet werden sollen. Ich habe diesbezüglich eine Frage an Ihr immer gut informiertes Team.
Ach was.
Können nur ungeimpfte Kinder das Virus weitergeben? Was macht diese Vorgabe mit den Kindern? Werden diese instrumentalisiert? Oder ist dieses Schreiben einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme vor einer bestimmten Gruppe?
Talena, was soll man dazu sagen? Also bei Omikron ist es so, dass Ungeimpfte und Geimpfte in etwa im gleichen Maße das Virus weitergeben können. Das ist zumindest jetzt der wissenschaftliche Stand. Die zweite Frage, die können wir sogar noch einfacher beantworten. Solchen Beschluss trägt natürlich irgendwo zu einer Spaltung bei Schülern bei, möglicherweise auch zu einer Ausgrenzung von ungeimpften Kindern. Und das ist politisch stellenweise ja durchaus auch gewollt.
Ich habe das Dokument jetzt leider nicht gelesen. Wenn ich bloß lese, wie Sie wissen, musste das über viele Monate erfolgreich umgesetzte Lolli-Testverfahren mit den steigenden Infektionszahlen kurzfristig verändert werden. Ja, das erfolgreich umgesetzte Verfahren. Ich will mal gerne sehen, dass ich so einen Brief vom Ministerium komme, wie sie vielleicht bekommen, das beschissene Lolli-Testverfahren ist endlich Geschichte.
Wir haben uns echt getäuscht.
Wir haben Fehler gemacht.
Ach, wäre das toll.
Ja, ist so. Gut, alles klar. Mhm. Du hast es durchgeschaut und du meinst, dass die ungeimpften Kinder jetzt nicht mehr in der Schule vor den Mitschülern getestet werden. Gilt das für alle oder auch für Grundschüler?
Soweit ich weiß, gilt das in dem Fall für Grundschüler. Und da bekommen diese Schüler, also beziehungsweise die Eltern, die Schnelltests auch von der Schule gestellt. Und es soll dann zu Hause eben funktionieren, zu Hause gemacht werden. Kontrolliert soll das Ergebnis werden dann natürlich von den Eltern und nicht von der Schule nachher. Und die Eltern, die müssen dann schriftlich einmalig versichern, dass sie die Tests ordnungsgemäß durchführen. Und das werden sie ja wohl sicher tun, oder?
Selbstredend. Also wir haben ja auch Eltern mit Kindern hier bei uns in der Redaktion, die werden dermaßen zugeschissen mit Tests.
Auch mit
sicher ist sicher. Ne? Also für jedes Nasenloch eins und rein damit und drehen und in den Rachen nochmal zwei. Ah. Gut, gut. Also, aber jetzt machen also die Eltern das.
Ja.
Das klingt so ein bisschen danach, als wenn da die Verantwortung vom Bund auf das Land übertragen wird, vom Land dann auf die Landkreise, von den Landkreisen dann auf die Schulen, von den Schulen dann auf die Eltern und die dann vielleicht auf die Kinder.
Ja, das ist so ein bisschen so, als wenn, weiß ich nicht, unser Chef eine Idee hat, sagt, wir beide müssen die umsetzen, wir beide haben irgendwie keine Kapazität und sagen, Joanna, mach das mal. Und Joanna geht dann nach Hause und sagt ihrer Schwester, hier, setz das mal um. So ungefähr ist das, komm Leute, lasst es doch einfach direkt bleiben, bitte.
Ach so, meinst du, erledigt Joanna ihre Arbeit? Jetzt ist es raus.
Ab in den Schredder damit. So, kleine Ankündigung noch. Schauen Sie bitte nochmal auf unseren YouTube-Kanal, weil wir hatten ja am Dienstag den Basta Booster mit einer ganz besonderen Folge, wo wir auch unseren Redaktionsleiter Andreas Peter hatten und uns auch um das Thema Ukraine gekümmert haben, also außenpolitisch unterwegs waren. Hat schon tolle Kommentare auch bekommen. Ich glaube, den Herrn Peter müssen wir häufiger mal einladen. Und Doc Brandenburg, eine neue Folge, ist am Mittwoch erschienen.
Die nächste Sendung ist die letzte Sendung vor Herr Joppers Urlaub. Es ist dann Folge 119 und es wird am 3. März 2022 soweit sein. Und ich halte Ihnen die Stange. Mein Name ist Benjamin Korn. Bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.